Lesung von RBB Kultur.
Was habt ihr hier verloren? Mischt sich ein großspuriger Mann ein, der an jedem Finger einen Ring trägt. Er füllt einen Tonbecher mit Wasser aus einem Spender auf einem niedrigen Schemel vor dem Tresen eines Ladens. Wir haben hier zu tun, sagt Paris. Jemand kneift mir in die Wangen. Es ist eine Frau mit einer Stofftasche voller Gemüse. Sie hat eine Gänsehaut, weil sie nur ein ärmelloses Hemd trägt. Du bist zu jung, um dich hier rumzutreiben, sagt sie. Arbeitet deine Mutter in einem Kutter? Verschwende deinen Charme nicht schon am frühen Morgen, Passanti, ruft ihr der Mann zu. Ich schicke dir jemand Besonderen, großes Ehrenwort. Die Frau lächelt uns zu und winkt zum Abschied. Ihre goldenen Choppers klatschen auf das Pflaster. Du fragst nach dem verschwundenen Mädchen, wendet sich der Mann an Paris. Ich habe dich gehört. Woher kennst du Anscha? Sie hat uns Nachhilfe gegeben, sagt Paris. Das ist eine schlechte Lüge. Warum sollte uns eine Bordelldame Nachhilfe in Mathe, Umweltstudien oder Sozialkunde geben? Die Anschall, von der ich gehört habe, gibt keine Nachhilfe, erwidert der Mann. Er nimmt einen Schluck aus seiner Tasse und gurgelt, aber dann schluckt er das Wasser runter, statt es auszuspucken. Wo ist das Lesezentrum? Fragt Paris ihn. Das weißt du doch, sage ich. Hier im Kota gibt es doch ein Lesezentrum, oder? Sagt Paris und schiebt mich beiseite. Der Mann reckt den Hals, kippt sich Wasser aus der Tontasse auf die geschlossenen Augen und wischt es dann mit den Knöcheln ab.
Zwei Läden weiter, auf der linken Seite, erklärt er. Nimm die Treppe in den ersten Stock. Ich weiß aber nicht, ob jetzt jemand da ist. Normalerweise schließen sie am späten Nachmittag.
Wir gucken mal nach, sagt Paris. Kennen Sie zufällig einen Jungen namens Quarter? Er ist der Sohn des Pradhan.
Du stellst eine Menge Fragen, sagt der Mann.
Haben Sie ihn gesehen?
In welchem Kota arbeitet er? Welche Nummer?
Er arbeitet nicht in einem Kota.
Ich frage die Männer, die hierher kommen, nicht nach ihren Namen. Ich helfe ihnen und sie bezahlen mich dafür, mehr nicht.
Ich gehe schnell weg von diesem Schleimer, der die Luft ringsum verpestet. Zum Glück kommt Paris diesmal mit. Ist dein Lesezentrum nicht in der Nähe der Moschee, in die Faiz geht? Frage ich. Wie ist es plötzlich hierher gekommen?
Zu Fuß, entgegnet Paris. Oder vielleicht mit einer E-Rikscha.
Sie macht ein Gesicht, als würde sie alles wissen. Genauso sieht sie aus, wenn sie bei einer Prüfung geräuschvoll ihre Antworten aufschreibt. Wenn ich auch nur in ihre Richtung schiele, deckt sie die Antworten mit der Hand ab, aus Angst, dass ich ihre genialen Lösungen abschreibe. Vor dem Haus, das uns der großspurige Schleimer beschrieben hat, bleiben wir stehen. Eine Treppe mit kaputten Stufen schlängelt sich in die muffige Dunkelheit hinauf. Das Zentrum hier ist für die Kinder der Bordelldamen eingerichtet worden. Die Didis aus meinem Zentrum arbeiten an manchen Tagen hier, erklärt mir Paris. Ich habe gehört, wie Sie drüber geredet haben.
Genau sowas sollte eine Assistentin wissen, sage ich. Gute Arbeit.
Paris schlägt mich auf den Arm. Wir steigen die Treppe rauf. Verkrustete, braune Betelflecken prangen auf den Wänden. Aus dem linken Augenwinkel sehe ich die Zeichnung eines männlichen Geschlechts, das auf den Mund einer Frau zielt. Jemand hat, nicht sehr erfolgreich, versucht, es zu übermalen. Ich lache lieber nicht. Paris würde das nicht gefallen. Wir betreten einen Raum mit schief aufgehängten Gemälden von orangenen Löwen, grünen Kamelen und blauen Kokosnusspalmen, die so aussehen, als hätten kleine Kinder sie gemalt. Vielleicht die, die jetzt malend und lesend auf dem Boden sitzen.
»Paris, was machst du denn hier?«
kreischt eine Frau. »Ich wollte dich besuchen, Didi«, antwortet Paris. »Ich habe gehört, dass du hier bist.« »Hat Ascha dir gesagt, dass du herkommen sollst?« »Nein, ich habe nach dir gefragt und irgendwer hat gesagt, dass du heute in diesem Zentrum bist.« »Es ist schön hier, Didi. Besser als bei uns.« Ich lehne mich an einen flauschigen Löwenschwanz, Paris hat ihr Haar nicht hochgesteckt, sodass es ihr in die Stirn fällt. Ich kann nicht sehen, ob ihre Augen voller Scham sind, weil sie so viel und so schnell lügt. Das hier ist kein Ort für Kinder, sagt die Didi, die Jeans und einen roten Pullover trägt. Aber schon im nächsten Augenblick merkt sie, dass sie Unsinn redet, weil zwei auf dem Boden sitzende kleine Mädchen zu ihr aufsehen. Ihre Gesichter fragen, wieso sind wir dann hier? Draußen, sagt die Didi und nickt Paris verstohlen zu. Das schließt mich ein. Gehorsam folgen wir ihr in den schmalen Flur, der von einem Regal mit leeren Plastikflaschen, Schnüren und Farbtöpfen mit Deckeln zugestellt ist. Die Decke ist voller Spinnweben. »Wissen eure Eltern, dass ihr hier seid?«, fragt die Didi. »Das ist das größte Problem, mit dem sich Kinderdetektive rumschlagen müssen. Wetten, dass niemand Biomke Spakschi oder Sherlock Watson nach ihren Eltern fragt?« »Acha, Didi, hast du von der Sache mit Anschal gehört?«, fragt Paris. »Du kennst sie doch, oder?« »Ich habe gehört, dass sie verschwunden ist.« »Weißt du noch, wie ich dir von Bahadur und Ombi erzählt habe?« Unseren Freunden, die verschwunden sind? Genau wie Anschal. Ich bin sicher, dass Anschals Verschwinden nichts mit euren Freunden zu tun hat, erklärt die Didi. Vielleicht hat Anschal sich mit den falschen Leuten eingelassen. Vielleicht war sie zur falschen Zeit am falschen Ort, wie ihr zwei. Sie packt Paris an den Schultern und schüttelt sie. Was hast du dir bloß dabei gedacht, an einen solchen Ort zu kommen? Deine Eltern haben dir doch bestimmt gesagt, dass du hier nichts zu suchen hast. »Wann hast du Anschal zum letzten Mal gesehen?«, will Paris wissen. Als würde sie gar nicht mitkriegen, dass die Didi vor Wut schäumt. »War sie am Abend vor ihrem Verschwinden noch hier? Es hieß, sie wäre bei einer Freundin. Da war sie aber nicht.« »Anschal hat nicht in einem Kota gearbeitet«, sagt die Didi und senkt den Blick, als müsste sie gleich weinen. »Sie war mal in unserem Zentrum, in dem, wo du dir die Bücher leihst, Paris, nicht in diesem hier. Sie hat mich um Bücher gebeten, um ihr Englisch zu verbessern. Das ist das einzige Mal, dass ich ihr begegnet bin.« »Sie war also gar keine Bordelldame?«, frage ich. Und Paris kneift mich so heftig in den Arm, dass es richtig wehtut, obwohl ihre Nägel erst meinen Pullover und das Hemd durchbohren müssen, um bis zur Haut vorzudringen. Die Didi sieht mich an, als hätte sie nicht übel Lust, mich ebenfalls zu kneifen. »Wer ist das?« »Ein Dummkopf«, sagt Paris. »Lasst euch hier nicht mehr blicken, verstanden?«, sagt die Didi und bricht einen Holzsplitter ab, der aus dem Regal ragt. »Und jetzt geht nach Hause.« Wir sagen okay, Tata, bye und laufen die Treppen runter, ohne die Wände zu berühren, nicht mal, wenn wir beinahe ausrutschen. Draußen wimmelt es von Männern, die auf Fahrradrikschas, Motorrädern und Motorrollern eintrudeln. »Sollten wir nicht rausfinden, ob der Fernsehchatscha hier war?«, frage ich. »Diese Didi lügt nicht«, sagt Paris. »Wenn sie sagt, Anschal hat nicht in einem Kota gearbeitet, dann heißt das, dass Anschal keine Bordelldame ist.« »Was ist sie dann?«, will ich wissen. »Sprechen wir mit ihren Nachbarn, die werden es wissen.« »Das ist eine gute Idee. Ich wünschte, ich wäre selbst drauf gekommen.« »Tschüt dir! Untersteh dich, ein Foto von mir zu machen«, ruft eine Bordelldame einem Jungen zu, der sein Handy auf ihr Fenster richtet. Ein Kartoffel landet auf seinem Kopf. Er wirft ihn zurück. Männer stecken den Kopf aus ihren Autorikschas und pfeifen. Paris packt mich am Ellbogen. Sich einen Weg aus der Menschenmenge herauszubahnen, ist so, als wollte man mit schweren Gewichten an den Beinen schwimmen. Es ist eine Ewigkeit her, seit ich das letzte Mal geschwommen bin. In Nananiesdorf gibt es Teiche, aber die müssen wir uns mit Wasserbüffeln teilen. Zu Hause ziehe ich mich um, setze mich mit meinem Hindi-Lehrbuch auf den Fußboden und unterstreiche die Worte eines Gedichts, das wir für den Unterricht morgen auswendig lernen sollen. Das Gedicht will wissen, wieso der Mond an manchen Tagen zerstückelt und an anderen Tagen rund ist. Das Schlimmste an dem Gedicht ist, dass es seine eigenen Fragen nicht beantwortet. Runo Didi reißt die Tür weit auf und tritt ein. Sie hält ihren Pullover zusammengeknüllt in der Hand. Ihr Haar ist feucht und die Achselhöhlen ihres Hemdes sind gelb vom Schweiß. Sie jagt mich aus dem Raum, damit sie sich umziehen kann. Und geht dann wieder, um mit ihren Freunden im Bastille zu tratschen. Didi lernt noch weniger als ich. Er lässt dich nicht aus den Augen, höre ich eins der Mädchen zu Didi sagen. Sie muss den pickligen Jungen meinen, oder Quater, der jeden Mädchen hinterherglotzt, das an ihm vorbeigeht. Auch ich habe gesehen, wie er Runu Didi anstarrt. Ma und Papa kommen heim. Und plötzlich riecht es im Haus nach den Bindi-Baji-Resten, die Ma aus der Hi-Fi-Wohnung mitgebracht hat. Ich kann es kaum erwarten, sie zu probieren, und schnüffle an der Plastikdose, in der Ma sie transportiert hat. Sie gibt mir einen Klaps auf den Hinterkopf. »Ich werde noch blöd im Kopf, wenn du mich weiter dahinschlägst«, protestiere ich. »Jay«, ruft Didi von draußen, »du hast Besuch.« Ich renne nach draußen und frage mich, was für eine Lüge Paris ihrem Ma wohl diesmal aufgetischt hat, damit sie am Abend aus dem Haus gehen darf. Aber es ist gar nicht Paris, es ist Faiz mit seinem älteren Bruder Tariq Bai. »Du bist heute aber früh mit der Arbeit fertig«, sage ich zu Faiz. »Der Kiranawala macht, was er will«, sagt Faiz. »Manchmal ist um 9 Uhr abends Feierabend, manchmal um Mitternacht.« Jetzt, wo ich selbst einen Job habe, weiß ich, dass wir Angestellten unsere Uhr nach der des Arbeitgebers stellen müssen. Tariq Bai grinst mich an. Er hat Grübchen wie Shah Rukh Khan und ist elegant wie ein Superstar mit seinem langärmeligen grauen Hemd und der schwarzen Hose mit dem breiten Gürtel. »Tik Tak?« fragt er. »Ja, Bai«, antworte ich. »Alles bestens.« »Beim Abendessen fiel Faiz ein, dass er dich unbedingt sprechen muss«, erklärt Tariq Bai. »Ich dachte, ich begleite ihn mal auf einen Spaziergang. Wird Zeit, dass ihr eure eigenen Handys bekommt, meinst du nicht? Dann könnt ihr quatschen, wann ihr wollt. Auch um Mitternacht, ohne Probleme. Ich besorge dir eins zu einem guten Preis, Jay. Sonderpreis. Mit dem Rabatt, den ich als Mitarbeiter bekomme, wird es echt billig.« »Du musst hier nicht den Verkäufer spielen, Bai. Jay hat nicht mal 5 Rupien übrig. Da ist keine Kommission drin.« Tariq Bai lacht. »Ma kauft mir kein Handy«, sage ich. »Eines Tages wird sie es tun«, sagt Bai. »Und an dem Tag musst du an mich denken.« »Kann ich jetzt auch mal was sagen?«, fragt Faiz. Und Tariq Bai murmelt »Sorry, sorry« und lässt uns allein. Tariq Bai behandelt Faiz nie wie einen Dummkopf, so wie Runu Didi es mit mir tut. »Ich habe den Fernseh-Chacha getroffen«, erklärt Faiz. »In der Moschee?« »Ach was, du weißt doch, dass ich heute arbeiten war. Nachdem der Malik seinen Lebensmittelladen geschlossen hatte, bin ich zum Fernsehladen und habe mit dem Chacha geredet. Ich habe ihm erzählt, dass ich in Bahadurs Klasse bin. Er hat gesagt, erst letzte Woche hätte er einen Spielzeugelefanten gefunden, den Bahadur hinter einem alten Fernseher versteckt hatte. Und auch einen Umschlag mit Bargeld. Einen Spielzeugelefanten? Er war blau und orange, hat er gesagt. Ich weiß, das ist mega blöd. Aber hör zu, der Fernsehchacha glaubt, in dem Umschlag wäre das ganze Geld, das er Bahadur je bezahlt hat. Bahadur muss es dort versteckt haben. Hätte er es mit nach Hause genommen, hätte Daru Lalu es gefunden und innerhalb von 2 Minuten in Daru umgewandelt. Das könnte übrigens noch immer passieren. Der Fernsehchacha hat gesagt, dass er es Bahadurs Ma gegeben hat. Wenn Bahadur weggelaufen wäre, wie wir glauben, hätte er das Geld doch mitgenommen. Das hat der Fernsehchacha auch gesagt. Es sei denn, er hätte es vergessen. Wer vergisst schon sein Geld? Frage ich. Niemand, erwidert Faiz, nicht mal Millionäre. Wir beide stehen eine Weile schweigend da und überlegen. Das Schweigen ist erfüllt vom Lärm des Bastille. Streitende Ehepaare, dröhnende Fernseher, plärrende Babys. Dann schreit jemand. Meine Knie fangen an zu schlottern. Aber es ist nur Tariq Bai, der weiter unten in der Straße mit 2 Kumpeln Nachtcricket spielt. Sie benutzen Schulbücher als Schläger und einen kleinen Plastikball. Faiz lässt mich stehen und schiebt ab, um die Stellung des Wicketkeepers einzunehmen. Tariq Bai wirft den Ball. Es ist ein Googly. Der Schulbuchrand des Schlagmanns berührt den Ball, der Faiz direkt in die Hände fliegt. »Out!« ruft Faiz. Tariq Bai und er klatschen sich ab.
Ihr Grinsen ist so breit, dass ich sogar im schwachen Schein der Glühbirnen, die draußen vor den Häusern hängen, ihre Zähne sehen kann. Runo Didi spielt nie Cricket mit mir. Manchmal fordert sie mich zu einem Wettrennen heraus. Aber es macht keinen Spaß, ein Spiel zu spielen, bei dem ich 100% sicher verliere. »Spiel auch mit, Jay«, ruft Tariq bei. »Abendessen ist fertig, Jay. Ma sagt, du sollst reinkommen«, ruft Runo Didi. Didi ist die Zerstörerin meines Glücks. Als wir am nächsten Tag aus der Schule kommen, hat das Bastille im Smog seine Form verloren. Schatten breiten sich auf den Dächern unserer Häuser aus, wo platte Fahrradreifen, Ziegelsteine und kaputte Rohre die Plastikplan beschweren. Ich sollte unter einer warmen Decke auf Mars und Papas Bett liegen und fernsehen. Stattdessen ermittle ich in der Kälte. Am liebsten würde ich das Handtuch werfen, aber das kann ich Paris nicht sagen. Sie geht mit diesem Rätsel so um wie mit einer unlösbaren Matheaufgabe, macht sich 1000 Notizen und vergeudet die Tinte von 1000 Kulis. Ich kann unmöglich zulassen, dass sie mich übertrumpft. Wir gehen zu Anschals Haus. Faiz hat von den Ladenbesitzern erfahren, wo sie wohnt. »Wann sollen wir an unserer Präsentation arbeiten?« grummelt Paris. Kirpalsör hat uns die Aufgabe gegeben, Bilder von Gemüse und Obst zu sammeln, die im Winter wachsen, was niemand machen wird, weil es in unseren Häusern weder Zeitungen noch Illustrierte gibt. »Wenn du lernen willst, dann geh nach Hause und lern«, sagt Faiz. »Aber das machst du nicht, stimmt's? Du spielst nämlich gern die Detektivin.« »Das ist kein Spiel«, entgegnet Paris. »Das ist ernst. Es geht um Leben und Tod.« »Vor bösen Djinns kann man niemand beschützen«, sagt Faiz. »Das können höchstens Exorzisten.« »Wir können auch Exorzisten sein«, wende ich ein. Faiz durchbohrt mich mit Blicken. Um Djinns zu bekämpfen, muss man Verse aus dem Koran zitieren. Ein kleiner Fehler und der Djinn bringt dich um. Nur speziell ausgebildete Menschen können das. Baba Bengali hat wahrscheinlich so eine Ausbildung, sage ich. Hindu-Babas haben keine Ahnung vom Koran oder von Djinns. Paris beißt die Zähne zusammen. Es nervt sie, wenn wir über Djinns reden. Die Häuser in Anschals Straße sind solide Gebäude aus Ziegelstein, manche zweistöckig. Wahrscheinlich haben sie auch eigene Toiletten im Hinterhof. Wir bleiben vor einer Frau stehen, die auf einem Ziegelstein sitzt und Geschirr spült, und fragen nach Anschals Haus. Die Frau zeigt mit einem seifigen Finger drauf. Eine bärtige Ziege steht in der Tür und meckert uns entgegen. Paris sammelt einen Haufen welker Blätter vom Boden auf und gibt sie ihr zu fressen. Das Glöckchen um den Hals der Ziege bimmelt bei jedem Bissen. Und das ist zu oft. Ein Junge in unserem Alter mit einem rot-weiß karierten Hemd, das so dick wie ein Pullover ist, erscheint in der Tür und schiebt die Ziege mit den Knien nach draußen. Sein Gesicht ist kugelrund, als würde er zu viel essen. »Was wollt ihr?« Auf der Schnellstraße hupt laut ein Laster. »Anschal«, sagt Paris. »Sie ist nicht da. Wer seid ihr überhaupt?« »Wir fragen uns, ob Anschal unsere Freunde kannte. Bahadur und Omwir, sie sind auch verschwunden«, erzählt ihm Paris. »Wir haben von ihnen gehört, als sie verschwunden sind.« »Mit wem redest du, Ajay?« ruft eine Frau aus der Tiefe des Hauses. »Mit niemand«, sagt der Junge. »Ein paar Kinder haben nach Anschal Didi gefragt.« »Schick sie weg«, ruft die Frau. »Es muss Anschals Ma sein.« Faiz schnalzt leise mit der Zunge. »Wir gehen ja schon«, sagt Paris zu dem Jungen. »Aber kannst du uns nicht bitte helfen? Wir versuchen verzweifelt, unsere Freunde zu finden. Die Polizei unternimmt gar nichts.« Paris lässt mich nicht nach Anschals älterem Boyfriend fragen. »Uns hilft die Polizei auch nicht«, sagt der Junge und macht uns ein Zeichen, ein Stück von der Tür wegzugehen. »Erst heute hat eine Polizistin zu Papa gesagt: Wieso weinst du? Deine Tochter ist mit ihrem Mullah-Boyfriend durchgebrannt. Aber meine Didi hatte keinen Boyfriend. An dem Tag, als sie verschwand, war sie zum Englischunterricht gegangen. So wie immer. 4 Tage in der Woche.« »Ist deine Didi keine?« fange ich an, aber Paris fällt mir ans Wort. »Deine Didi geht aufs College?« Im Juni ist sie durchs Abschlussexamen der 10. Klasse gefallen, erklärt Ajay. Sie arbeitet in einem Schönheitssalon und sie geht auch zu Leuten ins Haus für Gesichtsaufhellungen, Mandys, Strähnchen und so weiter. Aber eigentlich will sie in einem Callcenter arbeiten. Deshalb nimmt sie Englischunterricht. Ich habe zu viele Fragen, die ich nicht stellen darf. Erstens, warum will eine Bordelldame im Callcenter arbeiten? Zweitens, wie kann Ansha 23 sein, wenn sie dieses Jahr erst in der 10. Klasse war? Die Polizei hat Bahadurs Ma erzählt, dass er weggelaufen ist. Dasselbe hat sie Omvirs Eltern gesagt, sagt Paris. Gut für sie, was? Da müssen sie keinen Finger krumm machen. Wenn uns was passiert, sind wir selber schuld. Wenn ein Fernseher aus unserem Haus verschwindet, haben wir ihn selbst gestohlen. Wenn wir ermordet werden, haben wir uns selbst das Leben genommen. Das Haar fliegt ihr übers Gesicht, als sie beim Sprechen zornig den Kopf schüttelt. Ajay hängt an jedem ihrer Worte, als wären sie aus Zucker oder Gold. »Wie alt ist deine Didi?«, frage ich. 16. 6 Jahre älter als ich.« Paris' Vermisstenanzeige ist fehlerhaft. »Die Leute erzählen sich grässliche Dinge über Didi. Sie war nie in einem Kota. Nur weil sie so schön ist, ich kann dir sagen, dieses Viertel ist sowas von rückständig,« unterbricht Paris ihn. »Ging es nach den Leuten im Bastille, müssten alle Mädchen zu Hause bleiben, kochen lernen und nie zur Schule gehen.« »Genau«, pflichtet ihr Ajay bei. Keine Ahnung, wie Paris das anstellt. Aber wohin sie auch geht, überall freundet sie sich mit Leuten an. Zum Beispiel mit Guru. Wahrscheinlich würde sie sich auch mit Mental anfreunden, wenn sie seinem Geist begegnet. »Wir haben dich in unserer Schule nie gesehen«, sagt Paris zu Ajay. »Mein Bruder und ich gehen in die Model School«, antwortet er. »Anshal Didi war auf einer weiterführenden Schule in der Nähe.« »Ist Model nicht eine Privatschule?«, fragt Faiz und reibt sich mit dem Handrücken über die Nase. »Wie kann dein Papa so viel Schulgeld bezahlen?« »Jedenfalls nicht, indem er meine Schwester zwingt, in einem Bordell zu arbeiten«, entgegnet Ajay drohend und schiebt sein Gesicht näher an das von Faiz heran. »Das hat er nicht gemeint«, sagt Paris. »Faiz fragt alle Leute nach Geld, weil er selbst keins hat«, sage ich. »Das war genau das Richtige.« Ajay entspannt sich. »Ein reicher Mann hat Ma mit seinem Jeep angefahren, deshalb musste er ihr Schmerzensgeld zahlen«, erklärt Ajay. »Außerdem näht sie T-Shirts für eine Import-Export-Firma. Sie verdient gutes Geld. Deshalb können wir auf eine Privatschule gehen. Aber es gefällt mir dort nicht. Es ist schrecklich.«
»Wirklich?«,
fragt Paris. Sie wirkt schockiert. »Privatschulen sind in Paris Augen das reinste Paradies.«
»Die reichen Kinder beschimpfen uns. Sie nennen uns Bangi. Müllsammler, Rattenfresser, Kuhmörder. Sie sagen, wir stinken. Sie sagen, sie bringen uns um.«
»Was für Idioten«, sagt Paris. »Wenn es euch zu viel wird, könnt ihr jederzeit zu uns in die Schule kommen.«
»Unsere Schule ist schrecklich«, sagt Faiz. »Und wir haben Quarter«, füge ich hinzu. »Ein Schläger wie der wäre aus einer guten Schule längst rausgeflogen.«
»Quarter?
Der Sohn des Pradhan?
Ja, der.
Hat deine Schwester ihn gekannt?«, hakt Paris nach.
»Ich glaube nicht.«
Paris sieht die Ziege an, die tapfer auf einer Kurkur-Tüte rumkaut, als wäre sie ein Blatt. »Wie kommt die Polizei eigentlich darauf, dass deine Didi einen Boyfriend hatte?« Sie wirft die Frage ein, als wäre sie ihr gerade erst eingefallen, aber ich weiß, dass sie ihr auf der Zunge brennt, seit Ajay den Mullah-Boyfriend erwähnt hat.
»Zuerst hat Papa Didi immer wieder auf ihrem Handy angerufen. Und jedes Mal bekam er dieselbe Nachricht. Die gewählte Nummer ist im Augenblick nicht zu erreichen. Dann ging ein Mann dran. Der sagte, was wollen Sie? Und dann legte er auf, bevor Papa auch nur ein Wort sagen konnte. Das hat Papa der Polizei erzählt, und die hat ihm die Worte im Mund umgedreht. Jetzt behaupten sie, Anshal Didi wäre mit einem Mann zusammen gewesen.«
»Warum würde ein Mann an ihr Handy gehen?«, fragt Paris.
»Vielleicht hat er es gestohlen«, sagt Ajay. »Das jedenfalls glaubt Papa.«
»Hat deine Didi gelogen, als sie sagte, wo sie hinging?« an dem Tag, als sie verschwand? Will ich wissen. Paris starrt mich böse an. Sie hätte ihm dieselbe Frage gestellt, bloß netter. Mir ist es egal. Hauptsache, Ajay antwortet. An dem Tag hat Anshal Didi gesagt, sie würde nach dem Englischunterricht mit Naina ins Kino gehen. Naina ist eine Freundin aus dem Schönheitssalon. Als Papa Naina zum ersten Mal anrief, sagte sie, Anshal Didi wäre bei ihr. Doch dann wurde es immer später und Papa rief wieder bei ihr an. Aber dann sagte sie auf einmal, dass sie Anshal den ganzen Tag nicht gesehen hätte. Anshal hat mich nur gebeten, ihn zu erzählen, sie wäre bei mir. Papa ist fast durchgedreht vor Angst. Er hat sämtliche Krankenhäuser abgeklappert, um rauszukriegen, ob Didi einen Unfall hatte und eingeliefert wurde. Faiz mischt sich ein. Fehlt was aus dem Haus? Zum Beispiel Kleider von deiner Schwester oder die Brieftasche deines Vaters oder in der Brieftasche meines Papas ist nie Geld, nur ein Maß Geldbörse. Ajay schiebt die Ziege von einer Seifenlaugenpfütze weg, an der sie leckt. Didi hat nichts von zu Hause mitgenommen. »Wo lernt sie Englisch?«, fragt Paris. »Im Let's Talk, in Angreji. Ungefähr 20 Minuten mit der Autorikscha von hier. Busse fahren auch dahin, aber ich weiß nicht, welche Linie.« »Ist es da gut?«, fragt Paris. »Als würde das eine Rolle für unsere Detektivarbeit spielen.« »Das hat Didi nicht erzählt.« »Ich weiß, dass es eine wichtige Frage gibt, die ich unbedingt stellen muss, aber im Moment fällt sie mir einfach nicht ein.« »Kannte sie Hakim? Den Chacha im Bootbazar? Der Fernseher repariert?« erinnert sich Faiz an meiner Stelle. »Eher nicht, oder?« »Wahrscheinlich ist er nur mitgekommen, um diese eine Frage zu stellen.« »Warum sollte sie einen Typen kennen, der Fernseher repariert?« fragt Ajay. »Natürlich kennt sie ihn nicht«, sagt Paris. »Wo ist dieser Schönheitssalon, in dem deine Didi arbeitet?« »Schönheitssalon Schein, nur für Damen und Kinder.